Herzlich willkommen im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, dem Podcast für gewaltfreies Arbeiten.
In dem Sie aus verschiedenen Perspektiven von spannenden Gästen informiert werden.
Über Sicherheit und Schutz vor körperlicher und verbaler Gewalt.
Wir sind Katharina Höfer
und Jörg Wingerter.
Los geht's!
Blaue Flecken, Schnittwunden, Zwangsfixierungen. In der Psychiatrie nimmt die Gewalt zu. Mitarbeiter und Patienten sind am Limit. Das ist ein Zitat aus einem Artikel in der Zeit vom 10. September 2019. Unser heutiger Gast hat schon 1997 den Arbeitskreis zur Prävention von Gewalt in der Psychiatrie gegründet und geleitet, um gegen Gewalt in der Psychiatrie vorzugehen. Der Umgang mit aggressivem Verhalten und Zwang gilt weltweit als einer der wichtigsten Aspekte der Qualität psychiatrischer Versorgung. Als Autor des Buches Basiswissen, Umgang mit Gewalt in der Psychiatrie, liefert er ganz konkret Fakten zum Thema Gewalt und auch empfehlenswerte Vorgehensweisen. Er hat den Qualitätsförderpreis Gesundheit Baden-Württemberg und den Golden Helix Award erhalten. Er leitet aktuell die Implementierung der S3-Leitlinie Vermeidung von Zwang, Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen, worauf wir gleich als erstes zu sprechen kommen. Professor Dr. Med. Tilman Steinert, ärztlicher Direktor bei der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Ravensburg-Weisenau. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, an Ihrem Projekt teilzunehmen. Gerne stehe ich zu Ihrer Verfügung.
Super, vielen, vielen Dank. Wir haben uns bereits in einem kurzen ersten Gespräch über unsere Perspektiven auf das Thema Gewalt ausgetauscht, indem Sie sich aus wissenschaftlicher Sicht wir ganz handfest und pragmatisch beschäftigen. Sie leiten gerade die Implementierung der S3-Leitlinie, Vermeidung von Zwang, Prävention und Therapie bei aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen. Diese Leitlinie wurde 2018 zeitgleich mit dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur Fixierung veröffentlicht. Worum genau geht es denn in dieser Leitlinie und welche Bedeutung hat sie?
Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen, was solche Leitlinien sind. Mhm. Vor 20 Jahren gab es sowas noch gar nicht. Heute gibt es eine Webseite der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften. Da kann jeder im Internet nachlesen, wenn er irgendeine Krankheit hat, nehmen Sie eine Krebserkrankung oder sonst was. Mhm. Wie behandelt man das heute? Und was ist der Stand des Wissens? Das heißt, da ist man, kann man sehr schnell nachlesen, ist mein Hausarzt auf dem neuesten Stand zu allem. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Dazu muss man wissen, wie solche Leitlinien entstehen. Mhm. Anfangs war das so, dass einige anerkannte Experten sich da mal ein Wochenende zusammengesetzt haben und gesagt haben, das Ganze ist sehr medizinisch, und gesagt haben, Bluthochdruck, da macht man A, B, C und wir machen erst das. Und wenn so ist, machen wir das. So funktionierten solche Leitlinien. Das hat sich ganz dramatisch weiterentwickelt und inzwischen ist es ein hochanspruchsvoller Prozess, der ganz genau reguliert ist. Das heißt, es gibt verschiedene Qualitätsstufen von Leitlinien und die höchste, die heute hauptsächlich gemacht wird, ist das S3. So haben wir das auch. Das bedeutet, man muss für die Leitlinie verschiedene Fragestellungen definieren. Was wollen wir eigentlich wissen? Und dazu muss in sogenannten systematischen Übersichtsarbeiten alles weltweit bisher dazu publizierte Wissen gesichtet und bewertet werden. Das ist also eine Riesenaufgabe. Zum Beispiel Medikamente zur Behandlung aggressiven Verhaltens. Auch da haben wir alle weltweit publizierten Studien gesichtet. Dann muss man, nachdem man die Studien gesichtet hat, muss die Studienqualität bewerten. Am höchsten werden diese randomisierten, kontrollierten Studien bewertet, also die richtigen Therapiestudien. Mhm. Viele Leute wissen inzwischen besser Bescheid, wie sowas läuft, aufgrund der Pandemie, wo das ständig in den Nachrichten ist. Also solche Studien gibt es da auch. Dann bewertet man die. Dann muss, das habe ich mit meinem Team und einer Gruppe von Experten gemacht, daraus Empfehlungen abgeleitet werden. Das ist ja auch gar nicht so leicht. Dann sagt man also, A ist besser als B, des Deeskalationstrainings zum Beispiel sind wirksam, aber was wirkt eigentlich dabei? Das heißt, dann macht man Empfehlungen und dann entscheidet man eine Empfehlungsstärke. Die höchste Empfehlungsstärke kommt, wenn es gute Studien gibt, die alle in dieselbe Richtung weisen, dann gibt es die Empfehlungsstärke A und dann gibt es eine Leitliniensprache, da gibt es die Empfehlung soll. Das soll gemacht werden. Mhm. Der nächste Schritt ist, dass diese Gruppe, die die Leitlinie gemacht haben, das sind dann bei uns 10 Leute unterschiedlicher Professionen gewesen, die entscheiden dann, ob sie mit diesen Empfehlungen einverstanden sind und denen zustimmen. Dann gibt es eine Rohfassung und dann kommt nochmal die große Nummer. Dann kommen nämlich die Vertreter aller Fachgesellschaften, die man dazu kennt, die einem da einfallen. Das sind von den Hausärzten bis zur psychiatrischen Fachgesellschaft, Angehörigenverbände. Wir hatten 3 verschiedene Patientenverbände. Die kommen dann alle zu einer Konsensuskonferenz zusammen. Die wird moderiert und da wird abgestimmt und eine Empfehlung braucht mindestens 75%, um reinzukommen. Also ein ganz komplexer Prozess und so entsteht dann die Leitlinie. Und diese Leitlinie zur Vermeidung von Zwang und Behandlung aggressiven Verhaltens beinhaltet alle Themen, die einem in dem Zusammenhang einfallen. Also wie soll man Zwangsmaßnahmen menschenwürdig durchführen? Wann soll man sie überhaupt machen? Wie kann man sie vermeiden? Wann sind Medikamente angezeigt zur Behandlung aggressiven Verhaltens? All dazu gibt es Empfehlungen auf der Basis der wissenschaftlichen Literatur und dem sogenannten Konsensusprozess, wo die Fachgesellschaften dem auch noch zugestimmt haben. Da können die sogar dann auch sagen, Beispiel Deeskalationstraining, also gut, die wissenschaftlichen Nachweise, dass es Zwangsmaßnahmen vermeiden hilft, sind gar nicht so gut. Aber wir halten es trotzdem alle für so wichtig, dass wir trotzdem eine A-Empfehlung, also ein Soll geben. Mhm. Alle Institutionen sollen das machen. Also das heißt, da kann man noch mal ein bisschen graduieren. Das ist die Leitlinie und dann haben wir ein Riesenwerk mit Unmengen Literatur und vielen 100 Seiten. Und am Ende ist es ein gedrucktes Stück Papier, das halt irgendwo liegt und auch im Internet steht. Ob das dann irgendeine praktische Relevanz entfaltet, wissen wir ja noch lange nicht. Das heißt, wir müssen gucken, dass die Leute auch so handeln, wie es da drin steht. Und dann müssen wir herausfinden, ob das überhaupt funktioniert. Wir kennen nämlich leider Beispiele aus der Medizin gar nicht so wenig, dass wenn Patienten nach den Leitlinien behandelt werden, dass die Behandlungserfolge trotzdem nicht besser werden. Das heißt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, wir müssen gucken, dieses Stück Papier irgendwie in die Praxis umzusetzen. Deswegen haben wir diese 12 Empfehlungen abgeleitet. Und dann müssen wir auch noch gucken, ob das was hilft. Und das machen wir gerade in dieser großen Studie.
Wow.
Ja. Also ist auch tatsächlich in unseren Seminaren in sozialen Einrichtungen und mit langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Psychiatrie so, dass immer wieder berichtet wird, dass sich die aggressiven Handlungen durch Patienten verändert haben. Dass zum Beispiel heute auch Mitarbeiterinnen mit Faustschlägen angegriffen werden, was vor einigen Jahren noch nicht der Fall war. Wie ist aus Ihrer Sicht der Stand der Dinge? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie?
Ja, ich sehe eine gewisse Änderung und tatsächlich ist es ausgeprägter als vielleicht früher, dass gesellschaftliche Gewalt sich auch im Krankenhaus abbildet. Gesamtgesellschaftlich haben wir 2 unterschiedliche Tendenzen. Wir haben einerseits eine abnehmende Toleranz gegenüber Gewalt in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Nehmen Sie den ganzen Bereich der sexuellen Übergriffe, des sexuellen Missbrauchs. Da ist viel mehr Sensibilität und viel weniger Toleranz. Das ist alles auch gut so. Und gleichzeitig sehen wir aber auch Zeichen von Verrohung in der Gesellschaft. Das heißt, Beispiel Gewalt gegen Rettungskräfte, sowas sind Phänomene, die kannten wir früher eigentlich auch nicht so. Gewalt gegen Feuerleute. Also da gibt es 2 gegenläufige Tendenzen, die sich natürlich auch bei uns widerspiegeln. Und es gibt ein weiteres Phänomen, dass ich es eigentlich seit 30 Jahren kenne, seit ich in diesem Feld tätig bin, dass ich von Kliniken angerufen werde und der Leiter der Klinik sagt mir, Sie sind doch da Experte und können Sie mal bei uns einen Vortrag machen, weil bei uns gab es in letzter Zeit ein paar Vorfälle, die alle sehr beunruhigen und wir haben das Problem, das nimmt ständig zu. Mhm. Das heißt, es nahm auch schon 1990 ständig zu. Mhm. Seit man über Gewalt redet, nimmt es ständig zu. Wenn man zurück extrapoliert, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es einige Jahrzehnte vorher überhaupt keine Gewalt in der Psychiatrie gab. Das ist aber nicht wahr. Das heißt, es gibt vorübergehende Aufregung und es lohnt sich, die Zahlen anzuschauen. Es ist gar nicht so schwer, gar nicht so leicht, gute Zahlen zu haben. Wir haben inzwischen ganz gute. Und von daher kann ich sagen, aus den Daten von vielen großen Kliniken in Baden-Württemberg, es ist nicht einheitlich. Es gibt Kliniken, da nimmt es tatsächlich von Jahr zu Jahr zu. Es gibt aber auch Kliniken, da bleibt es sich gleich und es gibt Kliniken, da nimmt es ab. Und warum das genauso ist, lässt sich nicht so einfach sagen. Also dass tatsächlich die Gewalt immer mehr zunimmt an den psychiatrischen Kliniken, ist gar nicht gut belegt. Aber sie hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Wir werden einerseits besser mit Deeskalationstraining und allem. Und wir kriegen auf der anderen Seite eben auch gesellschaftliches Problemverhalten importiert, was es früher vielleicht in dieser Qualität nicht gab. Das sind also gegenläufige Tendenzen, die sich da widerspiegeln.
Okay, also nicht in die Falle tappen, früher war alles besser und es wird immer alles schlimmer. Das Thema ist sehr komplex, ja.
Genau.
Okay, ja, es sind zwei ganz unterschiedliche Personenkreise von Gewalt betroffen. Auf der einen Seite die Patienten, die bei Fremd- und Eigengefährdung zum Beispiel fixiert werden müssen, aber auch die Beschäftigten, die mit aggressiven Patientinnen und Patienten konfrontiert werden. Also auch das komplexes Thema. Und damit zur nächsten Frage. Und zwar möchte ich gerne eine Passage aus einem Artikel zu dieser S3-Leitlinie zitieren. Da heißt es, Beschäftigte in psychiatrischen Kliniken sollten in verbalen und nonverbalen Deeskalationstechniken, aber auch in körperlichen Befreiungs- und Abwehrtechniken und der sicheren Durchführung von Zwangsmaßnahmen wie Festhalten, Fixieren geschult werden, um für jede Phase der Eskalation entsprechende Techniken zur Verfügung zu haben. Obwohl es einen starken Konsens aller Experten für die Durchführung von Mitarbeitertrainings gab, muss angemerkt werden, dass die Evidenz diesbezüglich uneindeutig ist. Die professionellen Mitarbeitenden fühlen sich in der Regel nach einem solchen Training sicherer im Umgang mit schwierigen Situationen und schneiden in theoretischen Tests und praktischen Simulationen besser ab. Bezüglich patientenbezogener Outcomes, Übergriffe, Verletzungen, freiheitsbeschränkende Maßnahmen, ergab sich in manchen Studien eine Reduktion dieser unerwünschten Ereignisse. In anderen konnten diese nicht beeinflusst werden oder nahmen sogar zu. Also hier haben wir auch wieder dieses Bild, das so uneindeutig ist. Welchen Einfluss haben nach Ihren Erkenntnissen Schulungen in Deeskalation auf die Haltung der Beschäftigten bezüglich der Ausübung von Zwang auf Patienten?
Ja, was Sie jetzt vorgelesen haben, das ist ein sehr treffendes Beispiel, wie solche Leitlinien entstehen und formuliert werden. Und Sie sehen daran, dass das wirklich mit einer gewissen Vorsicht und Abwägung genommen wird, weil allein die Tatsache, dass die Leute nach einer Schulung sagen, prima, ich fühle mich kompetenter, ich weiß besser Bescheid, ist natürlich schon mal ganz prima. Die fühlen sich besser und sind mit einer Aufgabe identifiziert. Aber es ist ein sogenanntes Proxy. Das heißt, es ist nicht das, was wir eigentlich messen wollen. Also eigentlich wollen wir messen, ob es weniger Gewalt und Zwang gibt. Das ist das, was uns am meisten interessiert. Manchmal misst man was, was einfacher zu messen ist. Zum Beispiel, Sie wissen, ich bin Mediziner und komme ein bisschen aus der Ecke. Ein typisches Beispiel eines Proxys ist, man gibt Leuten Cholesterinsenker, damit es weniger Herzinfarkte gibt, weil man weiß, das hängt zusammen. Es ist leicht zu messen, ob der Cholesterinspiegel runtergeht, wenn man diese Medikamente gibt. Aber am Ende will man wissen, ob weniger Leute an Herzinfarkt sterben. Mhm. Und da kriegt man auch immer mal wieder raus, das funktioniert alles mit der Cholesterinspiegelsenker, aber es sterben leider nicht weniger an Herzinfarkt. Mhm. Und so ein Problem könnten wir hier natürlich auch haben. Die Leute wissen immer besser Bescheid über die Eskalation, können das alles, aber vielleicht lernen sie auch die Techniken gut anzuwenden und haben nicht mehr so Angst, jetzt einen Patienten festzuhalten, um ihn zu fixieren. Und am Ende haben wir gleich viel Fixierung. Mhm. Fixierung ist auch nicht das Einzige, was uns interessiert. Uns interessiert natürlich auch, ob Leute verletzt werden dabei. Ja. Sowohl der Patient sollte nicht verletzt werden, als auch die Beschäftigten nicht. Das ist dann schon wieder ein bisschen schwerer zu messen. Aber tatsächlich ist die wissenschaftliche Erkenntnislage leider nicht so eindeutig, wie wir sie gerne hätten. Wir hätten natürlich gerne, dass da rauskommt, das hilft alles wunderbar. Mhm. Und nicht nur fühlen sich die Geschulten besser, sondern es gibt auch weniger Verletzte, alles ist gut. Wäre in der idealen Welt so, aber die Belege sind nicht so eindeutig. Deswegen war ein wichtiger Satz in dem, was Sie gesagt haben, sollten geschult werden. Das heißt, es gibt nicht die höchste Empfehlung.
Okay.
Ja. Aufgrund dieser leider nicht so eindeutigen Erkenntnislage. Okay. Dazu kommt natürlich bei diesen ganzen Trainings, wir wissen eigentlich nicht, welche Bestandteile dieser sehr komplexen Schulungen eigentlich die hilfreichen sind. Es können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Das ist bis jetzt wenig bekannt, weil es ja immer ein Gesamtpaket ist.
Da haben wir auch schon die wildesten Geschichten gehört, was da geschult wird.
Ja, auch, genau, es ist auch nicht immer dasselbe, das kommt natürlich dazu. Aber wenn Sie alles zusammenschulen, angenommen Sie schulen verbale Deeskalation, sicheres Festhalten, sicheres Fixieren, gute Nachbesprechung, alles zusammen und nachher haben Sie sogar einen Erfolg und haben weniger Gewalt und Zwang, dann wissen Sie noch nicht, welches von den ganzen Bestandteilen des Pakets geholfen hätte. Vielleicht hätte ein einziges genügt. Ja. Das wissen wir nicht.
Ja.
Also das Thema dann auch patientenschonend, das alles noch zu gestalten, ist tatsächlich die Herausforderung. Und auch da erhalten wir häufig das Feedback nach unseren Deskalationsseminaren, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicherer fühlen und auch gelassener. Und die Frage, kann sich die in den Schulen vermittelte Sicherheit aus Ihrer Sicht positiv auf die Haltung der Beschäftigten auswirken? Also das hatten wir jetzt gerade schon mal ansatzweise, aber vielleicht mal ganz konkret.
Ja, da gehe ich natürlich fest davon aus, dass dieses Kompetenzerleben, das man dadurch gewinnt, ich habe natürlich selber solche Schulungen sowohl konzipiert als auch mitgemacht, insbesondere was solche Halte- und Selbstverteidigungstechniken anbetrifft, das gibt schon ein Kompetenzerleben und das ist auch gut so. Auch das kann ganz unerwartete Nebenwirkungen haben. Ich erinnere mich an einen Fall, den ich dann sehr bedrückend fand. Da hat eine Patientin, eine ausgesprochen schwierige Persönlichkeit, die hat einer Putzfrau ein Messer an den Hals gesetzt und von ihr die Herausgabe des Schlüssels verlangt, um von der Station wegzugehen. Die wurde dann irgendwann von der Polizei zurückgebracht. Und ich habe sie gefragt, warum haben Sie denn die arme Putzfrau da bedroht? Dann hat die gesagt, ja, ich habe das mitgekriegt, die Leute in der Pflege, die sind alle geschult in Aggressionsmanagement und Desk und diesen ganzen Techniken. Das war mir zu gefährlich, mich mit denen anzulegen. Also deswegen schulen wir natürlich inzwischen auch die Putzfrauen.
Ja.
Die Reinigungskräfte gehören dazu, wenn die Umgang mit den Patienten haben.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Ja. Also auch in dem Zusammenhang, wir haben uns auch schon mit Strategien im Team bei Notfällen beschäftigt und wenn ein Mitarbeiter den Alarm auslöst und das Kriseninterventionsteam dem aggressiven Patienten dann eben entgegentritt und konnte da festgestellt werden, dass unvermeidliche Zwangsmaßnahmen für die Beteiligten erträglicher und menschenwürdiger durchgeführt wurden, nachdem Deeskalationsschulungen stattgefunden haben. Also da nochmal die Frage, wie da konkret Ihre Erfahrung ist.
Ja, das ist jetzt Dinge, da kann die Leitlinie nicht so viel dazu sagen, sondern das sind tatsächlich persönliche Erfahrungen eher, weil das nicht so gut messbar ist. Ich teile diese Ansicht sehr. Teil solcher Trainings sind häufig auch, dass man sich selbst mal fixieren lässt und mal erfährt, wie das ist. Mhm. Und allein das sich hineinversetzen in die Perspektive des anderen, das ist natürlich schon sehr wichtig. Und es gibt zum Beispiel ja Schulungsprogramme, wo die Leute, die Maßnahme durchführen, als erstes sagen, tut mir leid, ich entschuldige mich, dass wir sie jetzt halten müssen und da Gewalt anwenden müssen. Es geht leider nicht anders, aber wir werden das so bald wie möglich beenden. Das ist eine einfache, aber wirksame Intervention. Oder wir haben zum Beispiel mal in einer Studie gemessen, wo wir die Patienten gefragt haben, wie lange war das denn wohl, dass sie fixiert oder isoliert waren? Mhm. Wir wussten es, weil wir es gemessen hatten. Die Patienten haben das durchschnittlich um den Faktor 3 überschätzt.
Wow.
Seitdem achten wir darauf, dass da eine Uhr ist. Und es ist ganz wichtig, auch das ist was Einfaches und das kann man in so einer Schulung lernen, dass man den Patienten sagt, wir überprüfen das immer wieder so und so und die Voraussetzungen, dass wir damit aufhören, wären genau das. Und darüber werden wir immer wieder reden und wir versuchen es so kurz wie möglich zu machen. Da sehen Sie eine Uhr. Mhm. Die Patienten haben in der Nachbefragung gesagt, wir dachten, es dauert ewig und ich komme da nie wieder raus, weil man es ihnen nicht gesagt hat. Also sowas ist relativ einfach und das versteht jeder, den man schult, dass das natürlich dass es darum geht, diese Hilflosigkeitsgefühle zu vermeiden. Und es geht um Dinge, Essen, Trinken, Ausscheidungen, wie mache ich das? Und da kann man natürlich mit einer Schulung sehr viel erreichen. Und am Ende steht wahrscheinlich wirklich eine menschenwürdigere Gestaltung, auch wenn die nicht so konkret messbar ist. Aber das spielt eine enorme Rolle.
Ja.
Und ist gut erreichbar.
Das sind da Kleinigkeiten, eine Uhr aufhängen.
Ja, und das... reden. Es gibt natürlich schon, das höre ich insbesondere von Leuten, die stark betrunken und gereizt sind. Mhm. Die beschimpfen jede Mitarbeiterin, die dabei ist, wenn sie fixiert ist, in einem Fort und, und machen die wüstesten Drohungen. Und da geht es auch um den Schutz der Beschäftigten.
Ja.
Da würde ich nicht erzwingen wollen, dass die 1:1-Betreuung immer da sein muss, weil sie dann auch nichts bringt. Und eine Krankenschwester muss sich auch nicht jede Art von sexuellen Beleidigungen anhören. Ja. Also da gibt es dann auch Grenzen, wo die Eskalation nicht funktioniert, sondern man warten muss, bis der Rausch abgeklungen ist.
Ja.
Aber in vielen anderen Fällen kann das natürlich schon sehr hilfreich sein, dass da jemand ist, der immer wieder klar macht, wir machen das nicht, um sie zu quälen, sondern das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Ja. Und die Voraussetzung, dass wir damit aufhören können, wäre dies und das. Und wir bieten ihnen beruhigende Medikamente an und so weiter. Mhm. Dass immer klar ist, es geht hier um die Abwendung von Gefahr und nicht um Demütigung, Machtausübung und solche Dinge.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Und auch für die Beschäftigten so ein schwieriger Balanceakt, sich selber abgrenzen, Empathie. Und dennoch konnte man jetzt nicht oder kann man nicht sagen, wie ich Sie jetzt verstanden habe, dass die Fixierungen durch die Eskalationstrainings abnehmen, sondern es ist auch denkbar, dass die Beschäftigten sagen, ja, ich weiß, wie ich das machen kann und ich weiß auch, wie ich das menschenwürdig machen kann. Und zack, das ist ein Thema, da muss man wahrscheinlich dranbleiben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch den Aspekt, also nicht nur Fixierungen für die Patienten möglichst verhindern, aber auch die Zahl der Übergriffe und die Verletzungsrate der Beschäftigten durch solche Deeskalationstrainings zu reduzieren. Also bei dieser Patientin, die Sie als Beispiel genannt haben, da hat es für die einen Teil der Beschäftigten geklappt, aber die Mitarbeiterin im Reinigungsbereich, die hat es dann abgekriegt. Aber jetzt mal die Beschäftigten insgesamt betrachtet, kann man sagen, dass solche Deeskalationstrainings da insgesamt zu weniger Übergriffen und weniger Verletzungen führen?
Ja, es ist eben die Sache mit den Übergriffen, die ich vorher erwähnt habe. Ich zweifle daran, dass sie ständig zunehmen. Aber sie haben auch nicht signifikant abgenommen. Jetzt ist die Frage, wie man das interpretieren soll. Eigentlich müssten sie ja abnehmen, weil wir seit 10 Jahren Deeskalationstrainings gut implementiert haben. Auf der anderen Seite müssten sie zunehmen, weil mehr gesellschaftliche Gewalt importiert wird. Mhm. Vielleicht gleicht es sich irgendwie aus. Deswegen in einigen Kliniken läuft so, in anderen so. Also die Tendenzen sind nicht so eindeutig. Bitte beachten Sie aber, dass es noch eine dritte Gruppe gibt, die hatten Sie vorher auch nicht genannt, nämlich die Beschäftigten, die Opfer von Übergriffen sind, die Patienten, die Zwangsmaßnahmen ausgesetzt werden. Die dritte Gruppe sind die Mitpatienten, die Opfer von Übergriffen sind.
Ja.
Das ist eine besonders vulnerable Gruppe, die sind selber krank.
Ja.
Und die müssen wir natürlich auch schützen. Und die beschweren sich natürlich manchmal auch zu Recht, wenn sie vor Mitpatienten nicht geschützt werden. Das reicht von körperlicher Gewalt bis hin zu sexuellen Übergriffen. Und die müssen wir natürlich auch im Blick haben und manchmal sogar auch Zwangsmaßnahmen anzuwenden, um die zu schützen.
Ja.
Ich war mal Gutachter in einem Prozess gegen eine Universitätsklinik, die von einem ehemaligen Patienten angeklagt wurde, weil sie einen Mitpatienten nicht fixiert haben, der ihn dann verletzt hat.
Ja.
Also das zeigt, wie komplex die Zusammenhänge sind.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Ja.
Ja. Und daher vielleicht auch nochmal die Frage, dann gibt es Empfehlungen zur Häufigkeit oder Wiederholung von Deeskalationsschulungen? Ist zum Beispiel davon auszugehen, dass eine Schulung nicht ausreicht, sondern die Beschäftigten bzw. die Teams regelmäßig in den deeskalierenden Methoden geschult werden müssen?
Ja, wir sagen so alle 1 bis 2 Jahre einen Auffrischungskurs, aber das ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt Teams, die sind sehr gut darin, praktizieren das dann selbst fort und haben ständig Erfahrung drin und entwickeln auch ihre Zusammenarbeit weiter. Die brauchen vielleicht nicht so viel. Und es gibt natürlich andere Teams, die haben ein viel größeres Problem, weil die Personalzusammensetzung ständig wechselt und dauernd neue Leute da sind, die eigentlich von nichts eine Ahnung haben. Mhm. Und sie wissen noch gar nicht so gut, wie sie zusammenarbeiten können. Die brauchen das natürlich häufig. Da ist es eine ganz zentrale Maßnahme von ganz großer Wichtigkeit.
Mhm.
Sie hatten vorher sowas angesprochen von dem Deeskalationsteam. Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Sie können zum Beispiel die Haltung vertreten, wir müssen an einer Klinik jederzeit so ein Krisenteam haben, das wir schnell zusammenrufen. Das heißt, ich kann 24 Stunden sicherstellen, dass da 4 Leute kommen, die das gut können. Ist anspruchsvoll, geht aber, wenn man da eine Anzahl von Leuten ständig schult, die müssen auch immer noch erreichbar sein. Das führt aber immer dazu, dass die anderen es nicht so gut können und sich sofort zurücklehnen und sagen, dafür haben wir ja dieses Deeskalationsteam. Und wenn das dann gerade mal nicht verfügbar ist, wird es halt ganz schwierig. Das heißt, die Alternativstrategie ist schon zu sagen, auf allen Stationen, wo solche Patienten sind, müssen alle Mitarbeiter das können. Da gibt es Vor- und Nachteile.
Ja.
Sie werden es nicht so gut können wie ein spezielles Team, das genau darauf geschult ist. Aber die Kompetenz ist dann breiter.
Ja. Und gibt es denn Erkenntnisse dazu, wie sich diese Schulungen aufs Arbeitsklima auswirken? Werden zum Beispiel Krankmeldungen und Fluktuation reduziert? Gibt es dazu Zahlen, Daten, Fakten?
Ich kenne dazu keine Zahlen, Daten, Fakten. Und die wären natürlich auch schwer zu erheben, weil Sie sich vorstellen müssen, Krankmeldungen und Fluktuation sind gut messbar. Natürlich gibt es auch diese Daten, aber darauf gibt es 1000 Einflüsse.
Ja.
Und wenn Sie da zufällig ein Deeskalationstraining gemacht haben, gleichzeitig gab es aber auch eine Tariferhöhung oder was weiß ich, dann können Sie unmöglich darauf zurückführen, genau schließen, woran das jetzt lag.
Ja.
Ja, also wir beschäftigen uns ja seit Jahren mit dem Thema Gewaltintervention und Deeskalation und das hat uns auch persönlich geprägt. Und unsere Frage jetzt mal, welchen Einfluss hat die Beschäftigung mit Aggression und Gewalt auf Sie persönlich?
Ja, auch da gibt es natürlich vielfältige und etwas unterschiedliche Tendenzen. Das kann ich jetzt anekdotisch berichten. Es sind ja oft Zufälle, wie man zu so einem Thema kommt. Mhm. Bei mir war der Zufall, dass ich in meinem ersten Jahr als Assistenzarzt von einem Patienten, der etwa so alt wie ich war, täglich angegriffen wurde und die Faust aufs Auge bekommen hatte und dann ein leicht geschwollenes Auge hatte. Es war just der Tag, wo ich am Nachmittag meine Promotion zu verteidigen hatte, sodass ich in meinem Promotionskolloquium mit einem etwas geschwollenen Auge bin. Und mein Chef, mein ärztlicher Direktor, hat gesagt, das ist ein Thema, da hat sich eigentlich noch nie einer mit beschäftigt von Ärzten. Bei uns gibt es jetzt einen Ingenieur, der diese Ereignisse zählen soll. Wollen Sie sich nicht mal damit beschäftigen? Na gut, so habe ich damit angefangen. Das war, glaube ich, 1987. Und dann hat das eben seinen Lauf genommen. In der Zwischenzeit, Sie sehen, ich bin natürlich auf einer höheren Abstraktionsebene mit Leitlinienentwicklung. Es ist immer interessant, sich tiefer mit Dingen zu beschäftigen. Das geht Ihnen auch so. Man sammelt mehr Expertise drin und ist immer erfahrener. Auf der anderen Seite macht es auch keinen Spaß, sich nur mit unerfreulichen Phänomenen wie Gewalt zu beschäftigen. Deswegen ist es immer wichtig, dass man auch was anderes tut. Und deswegen mache ich natürlich auch noch andere Forschung und nicht nur das, weil Gewalt per se ein unerfreuliches Thema ist. Also es ist eine gewisse Ambivalenz bei mir.
Mhm. Und diese Faust aufs Auge, das war dann so der Wendepunkt zusammen mit der Promotion, die dazu geführt hat, dass Sie in diese Richtung aber sich entwickelt haben.
Ach, nicht ein Wendepunkt, sondern ein Einstiegspunkt. Ich hätte mich sonst wahrscheinlich nicht mit dem Thema befasst, sondern mit irgendeinem anderen. Denke ich mal. Es ist ja manchmal ein bisschen von Zufällen abhängig, warum jemand anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und dann nimmt es eben seinen Lauf.
Deswegen vielleicht gerade nochmal die Frage, wenn dieser Einstiegspunkt sich so geprägt hat, wie war denn das Leben davor und wie danach?
Ach, natürlich nicht so arg anders. Ich war in meinem ersten Jahr als Assistenzarzt und es gab damals keine Leitlinien. Ich hatte außer mündlichen Erfahrungsaustausch eigentlich keine Hinweise, wie ich mich mit einem schwierigen, sehr ansprüchlichen, fordernden Borderline-Patienten verhalten soll. Es war kaum die Diagnose bekannt. Das heißt, es war so ein bisschen Trial and Error. Und ich habe mich da persönlich mehr involvieren lassen, als ich das heute tun würde, Wir hatten damals auch noch keine intensive Fallsupervision. Alles das gab es damals noch nicht, keine Psychotherapiesupervision. Das heißt, ich habe da sicher in meinem Auftreten auch ein paar Fehler gemacht, die ich dann allmählich verstanden habe. Man fragt sich ja, natürlich ging das von dem Patienten aus, das war ein außerordentlich schwieriger Patient, aber man fragt sich dann natürlich schon, was habe ich denn selber auch beigetragen und hätte ich irgendwas anders machen können, um das zu vermeiden. Mir ist damals natürlich schon aufgefallen, dass Männer dazu neigen, etwas mehr mit anderen Männern zu rivalisieren, zum Beispiel im Sinne von, na, das lasse ich mir nicht bieten und dem muss ich es jetzt doch mal zeigen und Grenzen setzen. Während Frauen natürlich eher gewohnt sind, dass sie körperliche Auseinandersetzungen nicht gut bestehen und mehr gelernt haben, Konflikte auf verbale Art zu lösen. Davon können Männer aber auch was lernen. Also das waren so Erfahrungen, die ich natürlich dabei mitgenommen habe. Und man hat ja vielfältige Aufgaben als Arzt und natürlich später auch in einer Führungsrolle. Da geht es natürlich auch viel um Konflikte mit Beschäftigten und viele Art von Konfliktlösungen, die man hat. Und da nimmt man da ja auch was mit. Diese deeskalierende Gesprächsführung, die ist genauso hilfreich im Umgang mit Mitarbeitenden, die sich aufregen, dass sie jetzt keinen Urlaub kriegen oder so. Also das ist vielfach übersetzbar.
Ja, also wenn man zurückblickt, hat sich unheimlich viel getan, hat sich sehr viel auch verbessert. Auch in Ihrer persönlichen Entwicklung haben Sie sehr profitiert, so wie ich es jetzt verstanden habe. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was gibt es da auf Ihrer Agenda, wo Sie sagen, das will ich noch abhaken sozusagen?
Naja, das ist, was ich vorher gesagt habe, vielleicht, dass man auch mal sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen anschauen muss. Ich wäre natürlich sehr froh, wenn es uns gelingt, eine Leitlinie, es gibt viele medizinische Leitlinien, aber speziell die mit der Gewaltprävention und Zwangsprävention, wenn wir die in eine breite klinische Praxis kriegen, das sieht ganz gut aus, weil viele Leute schon davon gehört haben. Mhm. Natürlich wird das oft verwässert von wir arbeiten nach dieser Leitlinie, aber was das dann genau heißt. Wir haben aber auch Methoden entwickelt, das tatsächlich zu messen, dass es da tatsächlich Punktwerte gibt und wir einem Team auch in der Selbstbewertung genau sagen können, von 100 Punkten erreichen Sie 67, an den Stellen können Sie noch was tun. Also es wäre so eine Sache, das hätte ich gern zu einem klinischen Praxismodell breit etabliert. Dann geht es immer darum, kriegt man das auch international ein Stück weit exportiert, dann die Diskussion um die gesetzlichen Regelungen. Das sind so Dinge, die ich noch mitnehme. Und das Dritte ist eigentlich eine große Sorge, die ich habe, nämlich, dass ich in mancher Hinsicht schon ganz zufrieden bin, wenn wir das Erreichte erhalten, und zwar aufgrund der Entwicklung am Arbeitsmarkt in allen Berufsgruppen. Wir haben ja in allen Berufsgruppen Nachwuchsprobleme und gute, engagierte Leute zu kriegen, wird wahrscheinlich unsere größte Herausforderung in den nächsten 10 Jahren. Deswegen ist meine Hoffnung nicht nur erweitern, sondern auch halten. Und eine Sorge im Zusammenhang mit den Zwangsmaßnahmen ist der sogenannte menschenrechtsbasierte Ansatz von Aktivisten, die für sich in Anspruch nehmen, die Menschenrechte allein zu verwalten und den kompletten Ausstieg aus allen Zwangsmaßnahmen fordern, ohne so recht zu sagen, wie das gehen soll. Das soll dann bitte alles die Polizei machen. Aber das ist ein großes Problem, wenn man die Beschäftigten in den Einrichtungen dahingehend diskriminiert, dass man sagt, jede Zwangsmaßnahme ist eine zu viel, da habt ihr was falsch gemacht, das ist eine Menschenrechtsverletzung. Wer von uns will als Menschenrechtsverletzer auf der Ebene mit Diktatoren stehen? Das heißt, wozu führt dieser Diskurs? Ich fürchte, dass uns die Leute abhanden kommen, einfach keine Lust mehr haben, das zu machen. Ja. Wenn man das so diffamiert, das erzeugt Probleme, die viele dieser Aktivisten gar nicht auf dem Schirm haben, nämlich dass uns das qualifizierte Personal verloren geht. Das ist meine größte Sorge.
Ja, das heißt, da ist auch auf politischer Ebene, auf Öffentlichkeitsarbeitsebene noch sehr, sehr viel zu tun.
Naja, also auf allen Ebenen eigentlich. Und die Gewinnung qualifizierter Menschen für die Tätigkeit in der Psychiatrie ist eine der großen Herausforderungen. Die Zeiten in den 70er, 80er Jahren, wo das ein hochinteressanter, spannender Problemfokus war, wo viele engagierte Leute reingegangen sind. Das war toll, hat viel bewegt, aber das ist gerade nicht mehr so. Viele gute, engagierte junge Leute wollen Mechatroniker werden und nicht Krankenpfleger. Und speziell für das psychiatrische Fachgebiet müssen wir das attraktiv machen und die Leute anziehen, sonst haben wir ganz andere Probleme.
Ja, ja.
Das alles nachvollziehbar und dann vielen herzlichen Dank, Herr Professor Steinhardt, für diese ausführlichen Einblicke, für dieses Interview und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Das nächste Mal begrüßen wir einen weiteren spannenden Gast zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wenn Sie möchten, dass wir weiterhin spannende Gäste für Sie einladen können, hinterlassen Sie eine positive Bewertung und abonnieren Sie diesen Podcast. Denn damit gelingt es uns natürlich leichter, tolle Gäste für Sie einzuladen.